Guten Morgen.
Wer hat schon mal eine Predigt über Freunde gehört? Ja, bitte Hände hoch, damit ich das sehe. Ah, drei haben sich gemeldet. Ah, vier. Okay. Dann habt ihr viele, also ihr vier was voraus, weil ich das noch nicht gehört habe. Und im Blick auf die Fußball-EM fiel mir der Satz ein, 11 Freunde müsst ihr sein. Dachte ich, Freunde, ja. Und dann fiel mir ein, noch keine Predigt drüber gehört, ich jetzt. Und die Quizfrage an euch, 11 Freunde müsst ihr sein, wer hat diesen Satz geprägt? Wer war's? Da. Sepp Herberger, der erste deutsche Nationaltrainer Deutschlands. Genau. Aber ist jetzt euch auch eingefallen, oder? Habt ihr das noch nicht gewusst? Echt? Also machen wir heute eine Bildungsreise auch hier. Klasse. Also, 11 Freunde müsst ihr sein, das hat Sepp Herberger gesagt. Gerade als 1954 die Weltmeisterschaft am Laufen war, Deutschland gegen Ungarn in der Vorrunde, ich glaube, 6-1 verloren hat und nun stand man im Finale wieder gegen diesen unbarmherzigen, gigantischen Gegner, der seit 4 Jahren kein Spiel mehr verloren hat. Und die hatten den gigantischen Spieler Puskas in ihren Reihen, der Tore gemacht hat wie Ronaldo und Messi zusammen. Und sie haben gewonnen. Erstmal Weltmeister geworden. Leider sind wir jetzt ausgeschieden. Gut, wir haben die Tränen weggewischt. Es geht weiter. Neuwiedes Beistadtfest. Geht dahin. Fahrt über die Brücke. Genießt den Tag. Freunde. Was fällt dir zum Stichwort Freunde alles so ein? Mir fällt da so einiges ein, auf jeden Fall. Meine Schulzeit. So die ersten Freunde, wo man so abhing. Und wo man nach der Schule nach Hause ging. Und direkt auf dem Fußballfeld ging. Man hatte den ganzen Nachmittag auf dem Fußballplatz verbracht. Fußballspielen war wichtiger als Hausaufgaben machen. Das war damals unser Motto, will ich nicht sagen, aber es war so unsere Lebensphilosophie. Später hab ich es bereut. Dann ging es bergab. Okay. Oder ich denke an, man macht Witze, keiner lacht, aber deine Freunde lachen. Oder dein bester Freund. Oder ich denke an das erste Auto, was ich bekam. Als ich mit 19 Jahren meinen Führerschein gemacht habe, hat meine Mutter mir ein Auto gekauft für 50 Mark vom Schrottplatz. Was soll das sein? Das Ding war natürlich kaputt, aber ein Freund unserer Familie hat an dem Ding wochenlang rumgebastelt, Bleche geklopft, angeschweißt und repariert. Lackiert und auf einmal stand dieser orangefarbene Renault 5 vor mir auf 4 Rädern. Das hat er auch gehabt. Und dann, als meine Mutter dann sagte, hier, das ist jetzt dir, da konnte ich mein Glück nicht fassen. Was macht man natürlich? Dem besten Freund sagen, ich habe ein Auto. Und weißt du was? Wir planen jetzt mal eine Reise. Und dann haben wir eine Reise geplant. Naja, die Reise war so weit geplant, dass wir einfach nur nach Frankreich fuhren. Ja, mit diesem kleinen Auto. Ohne Ziel, ohne zu wissen, wohin. Auf jeden Fall haben wir uns da reingesetzt und sind losgeflitzt. Und ich weiß noch, das war Sommer 30, 35 Grad heiß. Und wenn so heiß ist, habe ich ganz schnell rausgekriegt, mein Auto, der Motor fängt an zu kochen. Ja, bei der Hitze. Das kriegt er nicht bewältigt. Und dann gibt's einen Trick, für alle Renault 5-Fahrer, die es mal werden sollten, wie man die Motortemperatur wieder runterkriegt. Man muss die Heizung anmachen und alles rein in den Innenraum reinfließen lassen. Ja? Der Motor kühlt ab und wir fingen an zu kochen. Ich vergesse das im Leben nicht. Das war ein Spaß. Und wo wir haben im Auto gepennt, im Wald, auf dem Boden. Ich vergesse nicht, wo mein Freund, wir saßen, wir waren im Wald, ich habe im Auto geschlafen, er draußen, auf einmal, mitten in der Nacht, riss er die Tür auf, sprang rein und ich, hey, was ist los? Irgendwas ist da draußen, ich weiß nicht was, es macht mir Angst. Und ihr müsst wissen, mein Freund ist so ein Gigant, Godzilla, und läuft rein wie ein kleines ängstliches Häschen in mein Auto. Wir hatten nur zu lachen gehabt. Oder ich denke an das Kindercamp, bei uns gibt es ein Kindercamp jedes Jahr, etwa 130, 150 Kinder und Mitarbeiter sind dabei. Und dann werden viele Angebote gemacht, natürlich beim Sport, mich verletzt, ja, Bänderriss und so. Meine Frau konnte nicht kommen, na, wen ruft man an? Den Freund. Der kam und hat mich dann geholt. Ich glaube, jeder von euch könnte so Stories von seinen Freunden erzählen, ja. wo man viele schöne Momente erlebt hat. Freunde, glaube ich, sind wir uns einig, kann man nicht kaufen, aber sie sind das Gold in unserem Leben. Freunde. Die Jugend-Shell-Studie besagt, dass Freunde bei den Jugendlichen mit 82% die höchste Bindungsglied ist für Jugendliche. Nicht mehr Familie, nicht mehr die Eltern. Also man sucht Rat bei den Freunden. Man erlebt was mit denen. Ich erlebe das gerade auch leider. Mein Sohn und man sage ich, komm, ihr flitzt mal mit Mountainbike durch den Wald. Oh nö. Aber wenn es heißt, mit seinem Freund nach Neuwied zu Fuß zu laufen, macht der. Und ich fasse mir an die Birne und sage, Junge, du bist in der Pubertät. Aber bei den Jugendlichen ist es so auch, dass als nächste Beziehungsebene mit 72% weiterhin die Familien im Kurs bleiben. Ja? Freunde, ganz wichtig für Jugendliche. Je älter man wird, umso weniger Freunde wird, hat man. Das merkt ihr vielleicht selber. Früher hattet ihr viel mehr Freunde. Freunde, wo ihr es auch wirklich sagen würdet, das sind auch Freunde. Was genau Freunde sind, kommen wir gleich noch zu. Aristoteles sagte mal über Freundschaft, Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern. Oder Hans Albers sang mit Heinz Rühmann das Lied, ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt, auf der Welt gibt. Habe ich richtig? Was es auf der Welt gibt. Könnt ihr besser singen als ich. Ja. Oder Psychologen und Soziologen sagen, wer Freunde hat, Achtung, ist glücklicher und der Clou kommt, lebt länger. Oh, hol dir ganz viele Freunde, garantiert Ewigkeit. Ja, könnte man glatt meinen. Also, wer Freunde hat, ist glücklicher und lebt länger. Und jemand sagte mal, ohne Freunde, wenn man keine Freunde hätte, würde man die schönste Erfahrung auf der Welt verpassen. Freunde. Das sind auch diese außerirdischen Menschen, die fragen, wie geht's dir und wirklich daran interessiert sind, wie es dir wirklich geht. Und das sind die Menschen, wenn du umziehst, kannst du mir beim Schränke schleppen helfen und die Waschmaschine runtertragen. Die machen das, ohne mit der Wimper zu zucken. Eine schöne Geschichte haben wir auch über Freundschaft in der Bibel. Ich werde euch die Geschichte erzählen, gar nicht großartig vorlesen, aber sie finden wir in Markus Evangelium Kapitel 2, ab Vers 1. Jesus ist wieder mal in Kapernaum. Das ist die Stadt, wo Petrus herkommt. Vielleicht passiert gerade diese Geschichte, von der ich erzähle, bei ihm zu Hause. Diese Stadt hört auf einmal, Jesus ist da. Und sie wissen genau, in welchem Haus. Die Reaktion des Volkes war klar, oder der Stadt. Alle rannten dahin, zu diesem Haus. Und ihr müsst euch vorstellen, es war nicht nur ein Haus, sondern in der Regel hatte man vor dem Haus noch so einen Innenhof und das war noch umgeben von der Mauer und dann kam man zuerst durch diese Tür, die zum Innenhof führte und dann konnte man durch eine zweite Tür ins Haus gehen. So füllte sich der Innenhof mehr und mehr mit Menschen. Ohne dass man die Stadt plakatiert hatte, ohne dass man Werbetrailer in Kinos gesendet hat, ohne dass da irgendeiner durch die Stadt gelaufen ist und hat gerufen, Jesus ist in dem Haus, kommt alle her. Jesus war zu der damaligen Zeit ein Kassenmagnet. Wo er aufkreuzt, waren die Hallen, die Orte ausverkauft, könnte man sagen. Man kann sich zu Recht die Frage stellen, warum? Warum hat er die Menschen so magisch an sich gezogen? Zwei Antworten könnte man geben. Wenn er sprach, dann berührten seine Worte die geschundenen Herzen. Und er sprach Zuversicht und Hoffnung hinein. Und das Zweite natürlich, er konnte was die anderen nicht konnten. Wunder tun. Das wollte man sehen. Und diesem Mann Gottes ganz nahe sein. Ihr müsst euch vorstellen, der Innenhof war proppenvoll. Vielleicht war der Innenhof so groß wie hier und alle Menschen standen eingepfercht nebeneinander. Wenn jetzt das Ordnungsamt an der Nacht dahin käme, die hätten die Veranstaltung aufgelöst. Viel zu gefährlich. Wahrscheinlich auch zu Recht. Jesus setzt sich, wie man es damals üblich gemacht hat, in den Eingang der Tür und alle setzen sich dann auch. Man saß nicht oder man stand nicht, sondern man saß, setzte sich hin am Eingang der Tür, so dass man ihn sehen konnte. Aber eine zentrale Person in dieser Geschichte sollte noch fehlen. Vier Männer kamen zu dem Haus herbeigeeilt. Sie waren spät dran, denn sie hatten noch einen Gelähmten geholt. Und nun kamen sie zu diesem Haus. Der Innenhof proppenvoll, sehen sie. Und vor der Tür des Innenhofs war auch eine Menschenmenge, die versuchten zu lauschen, was Jesus sagte. Wie sollen sie da reinkommen? Unmöglich. Ich habe mir die Frage gestellt, was sind das für vier Männer? Ich habe das jetzt nicht überprüft, aber denk mal mit, was ich jetzt sage. Wenn ein Mensch mit einer Krankheit oder Behinderung oder mit einer dämonischen Besessenheit auf Jesus stieß, dann war meistens zwischengeschaltet entweder nur der Vater, Eltern, aber nie andere Leute, wenn er nicht selber zu ihm ging. Und hier sind es auf einmal, lesen wir von vier Männern. Ich dachte, diesmal ist es ganz anders. Nicht der Vater bringt, nicht er geht selber, was er sowieso nicht könnte, sondern vier Männer. Und ich dachte, was sind das für vier Männer? Denn ihr müsst ja wissen, damals, zur Zeit Jesu, war das Denken ja so über behinderte Menschen, dass man dachte, entweder haben die Eltern eine ganz schlimme Sünde begangen oder dieser Gelähmte selber und wurde bestraft mit dieser Lähmung. Nur meistens lesen wir in der Bibel immer, dass sie von Kind auf an schon gelähmt waren oder eine Behinderung hatten. Das heißt, er müsste ja im Mutterleib schon gesündigt haben. Wie soll das gehen? In Johannes 9 lesen wir, dass Jesus mit diesem verkorksten Denken aufräumt und sagt, dem ist nicht so. Und dieser Gelähmte hat vier Männer, vier Freunde. Wieso kümmern sie sich um ihn? Denn damals war es üblich, dass kein Gelähmter Freunde hatte. Man hatte nur die Familie, die schleppten einen zur Synagoge, vor die Synagoge, dass man da betteln konnte, oder wenn es in Jerusalem war, vor den Tempel. Da wurde man abgesetzt und bettelte um Almosen. Da haben die Familienmitglieder ihn hingeschleppt und wieder abgeholt dann später. Und hier lesen wir von vier Männern. Ich habe mir gedacht, das muss anders abgelaufen sein. Es sind wohl vier Männer, die vielleicht schon in der Schulzeit Freunde wurden. Sie waren alle fünf gesund. Oder auf dem Arbeitsplatz wurde man Freunde. Und leider hat dieser eine einen schlimmen Arbeitsunfall erlebt. Vielleicht vom Dach gefallen, querschnittsgelähmt. Könnte ja sein. Ich sage ja nicht, dass es so ist. Aber ihre Freundschaft hat damit nicht aufgehört. Nur weil er jetzt gelähmt ist. Und die Volksmeinung ist, der muss etwas Schlimmes getan haben. Dass Gott jetzt ihn so einen Schicksalsschlag erleben lässt. Wahre Freundschaft zeichnet sich doch aus, dass man einen Freund nicht fallen lässt. Auch selbst, wenn er sogar selbst Schuld hat an seinen Mist, den er gemacht hat. Wenn er den größten Mist gebaut hat, hält man doch zu ihm. In Sprüche Kapitel 17, Vers 17 heißt, ein Freund steht alle Zeit zu dir. Auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder. Diese vier Männer, vermute ich mal, sind Freunde, die sagen sich, nee, wir lassen den Jungen nicht im Stich. Wir lassen unseren Freund nicht im Stich. Und sie wissen, wenn wir den zu Jesus bringen, besteht zu 99,9% die Chance, dass er geheilt wird. Ein bisschen Zweifel hat man ja immer. Kommt 99,9%. Aus meiner Warte, nicht von Jesu Warte aus. Ja? Natürlich, wie gesagt, waren sie zu spät. Weil sie mussten ja diese Last des Gelähmten ihren Freundes darüber bringen. Nun die Frage, sollen wir aufgeben, hat ja sowieso keinen Sinn. Sollen wir ein anderes Mal wiederkommen? Termin machen, Sprechstunde? Aber hier zeigt sich, die vier sagen sich, wie die drei Musketiere, einer für alle, alle für einen. Und wahrscheinlich, ich meine mir das immer aus, tut mir leid, ja, war ein Dachdecker drunter. Und er sagte, hey, wir laufen an der Seitentreppe des Hauses hoch, aufs Dach, machen das Ding auf und lassen ihn runter. Gesagt, getan, flitzen die an der Seite hoch und decken das Dach ab, um ihn runterzulassen. Und wisst ihr, was ich immer an dieser Geschichte denke?
Ich würde gerne wissen, was der Hausbesitzer dazu sagt. Komm, wer hat sich diese Frage nicht mal gestellt? Bin ich der Einzige? Ich frage mich das jedes Mal. Warum greift er nicht ein und sagt Stopp und gibt einen Plan B oder so? Nein, der sagt nichts. Das finde ich so kurios. Na gut. Also Dach abgedeckt, er wird runtergelassen und ist nun vor Jesus. Und ich habe gedacht erstmal, was trieb diese vier Männer an, dass sie das gemacht haben? Gut, Freundschaft. Ja, aber was macht Freundschaft aus? Als erstes, wenn man über Freundschaft nachdenkt, kommen in meinem Kopf zwei Personen aus der Bibel. Welche würden euch da einfallen, die mir vielleicht eingefallen sind? Zwei Personen. Knallharte Typen. Die dick und dünn, durch dick und dünn gingen, so muss man sagen. Die ganz dicke waren. Yes, muss sein. 1. Samuel 18, Vers 1. Da sagt Jonathan über David, da heißt es erstmal, dass die Herzen sich verbunden haben in diesem Vers. Und dann sagt Jonathan, du bist mir so lieb geworden wie mein eigenes Leben. Er sagt nichts anderes, ich würde mein Leben für dich hergeben. Das machten Freunde. Sie rechnen nicht auf, sie machen keine Kostenaufstellung, lohnt sich das oder so, sondern wenn irgendwas zu tun ist, stehen sie zu ihrem Freund. David und Jonathan. Ein Hirte, David, war ja damals noch Hirte, befreundet sich mit dem Prinzen von Israel. Das macht eine Freundschaft. Gigantisch. Oder wenn man heiratet. Also der Mann, die Prinzessin oder so. Kennen wir ja auch alles. Vier Freunde haben nun diesen Mann runtergelassen. Und ich kann mir vorstellen, man ist aufgestanden, hat Platz gemacht und nun war er. Vielleicht habt ihr mal so Bilder gesehen, dann sieht man so, wie ehrfürchtig der Gelähmte jetzt vor Jesus steht und so die Hände so faltet. Ja, so hat man das sich im Mittelalter vorgestellt. Und dann schaut er zu Jesus. Und wisst ihr, was ich glaube? Als Jesus den jungen Mann da runterkommen gesehen hat und vor ihm lag, lesen wir in der Bibel, er staunte über ihren Glauben. Ich glaube, zuerst hat er hochgeschaut zu den Vieren und hat eigentlich verstehen lassen, boah, ich staune darüber, dass ihr das auf euch genommen habt. Dass ihr ihn hergeschleppt habt, das Dach abgedeckt habt, weil ihr so voller Glauben wart, dass ich ihn heilen kann. Und dann hat er erst den Gelähmten angeschaut und dann sagt er, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das haben sie gar nicht bestellt. Da läuft irgendwas falsch. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Leute, da denke ich mir wieder, ich fühle mich irgendwie ein bisschen veräppelt. Wenn ich im Restaurant Pizza bestelle und kriege Kartoffelsuppe, dann ist was gebacken. Und außerdem, wie kommt das rüber bei den anderen, die das sehen? Deine Sünden sind vergeben. Ja, wo sehen wir das denn? Ne? Und da kam auch Protest. Aber nicht von den Vieren, sondern von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Wie? Der vergibt Sünden. Das sind Gotteslästerer, das kann nämlich nur Gott tun. Und dann, um ihr schräges Denken Einhalt zu gebieten und ihnen deutlich zu machen, das größere Wunder ist, Sünden zu vergeben, das kleinere Wunder ist, jemanden zu heilen. Und dann sagt er, steh auf, nimm deine Matte, roll sie zusammen und geh. Und dann heißt es in Vers 12 in Markus 2, der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Boah, was war das ein Jubel. Der ging raus aus dem Haus, aus dem Innenhof, durch die Menge. Jeder kannte dieses Gesicht, denn der saß ja immer an der Synagoge und bettelte. Und auf einmal sah man ihn gehen. Was für ein gigantisches Wunder. Und ich kann mir vorstellen, er ging raus und die anderen vier Freunde kommen und vor der Tür des Innenhofes sprang man sich wie beim Fußballspielen nach einem Torschuss einander an und freute sich seines Lebens. Der Glaube, den wir gezeigt haben, dass Jesus heilt, das hat gegriffen. Das war gut. Was für eine tolle, wunderbare Geschichte, finde ich. Über Freundschaft. Ich habe wenige Punkte über Freundschaft immer ein bisschen eingebaut. Aber Beim Nachdenken über diese Geschichte ist mir eingefallen, das kennst du doch irgendwo schon mal her. Was Freundschaft ist, wie wir Freundschaft definieren würden, wie Freundschaft sich gestaltet, das kennen wir doch. Und dann habe ich in Römer 12 zum Beispiel, Vers 10 und 11, Folgendes gelesen. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Nehmt euch die Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Epheser 4,32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Interessant. Brüder oder Gläubige nennt die Bibel die Christen, wie sie miteinander, wie sie betitelt werden einmal und wie sie miteinander umgehen sollen. Sie sollen in Liebe, in Ehrerbietung, Respekt einander tragen, vergeben, Gastfreundschaft üben, einander Gutes tun. Wenn man jetzt mal hingehen würde, wo Brüder und Gläubige stehen in der Bibel, Freunde einsetzen würde, dann hätte man immer eine wunderbare Definition für Freunde. Aber genauso rum über unsere Gläubigen oder Mitchristen. Wie wir miteinander umgehen sollen. Eine Gebrauchsanleitung, wie wir miteinander umgehen sollen. Und jetzt die Frage. Wusstest du, dass der neben dir sitzt ein Freund ist? Dein Freund? Deine Freundin? Geht ihr so miteinander um, wie jetzt hier beschrieben worden ist, wie Freunde miteinander umgehen sollen? Handelst du so an mir? Handle ich so an dir? Wie oft denken wir, der Club Kirche ist ein Club. Wir gehen nur mal dahin, holen uns was mit und gehen wieder raus. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun. Wisst ihr, was das ist? Gute Bekannte. Für gute Bekannte, die trifft man irgendwo mal. Da verbringt man ein bisschen nette Zeit. Vielleicht mal auf einer Geburtstagfeier trifft man Bekannte. Und dann geht man wieder so auseinander. Aber Freunde, niemals. Freunde fragen, wie geht's dir? Legen vielleicht die Hände auf. Beten für jemanden, wenn sie was hören, dass da eine Not ist. Freunde geben alles für ihre Gemeinde. Zeit, Geld, alles hinein. Weil es sind ja meine Freunde. Meine Brüder und Schwestern im Herrn Jesu Christi. Das ist das Wunderbare. Das gibt es in keinem Fußballverein. In keinem Verein, wo man wie Freunde zusammenlebt. Kein Kegelclub oder sonst dergleichen. Das ist das Besondere. Wisst ihr, was das Schwierige ist? Freundschaft mit der Gemeinde zu haben. Die Gemeinde hat oft ihre Macken. Und es besteht ja, Gemeinde ist ja nicht nur ein Gebäude, es sind die Menschen, die da sind. Und die haben alle eine Macke. Und der vorne steht die Größte. Also wenn ich euch schon so betitle, ich ja auch. Jeder hat seine Macken. Und irgendwie, wenn wir enger beieinander sind, merken wir auf einmal die Macken. Und das kann manchmal zur Distanz führen. Und doch sagen Freunde, trotz mit deiner Macke mag ich dich. Und ich stehe zu dir. Und wir stehen zusammen. Die Frage, bist du guter Bekannter dieser Gemeinde? Oder bist du Freund? Denk mal darüber nach. Ein zweites, was ich noch sagen möchte, zu dem Thema Freundschaft. Wir alle, glaube ich, lieben es, Freunde zu haben, die Freunde haben. Sie wissen es zu schätzen, dass man Freunde hat. Psychologen und Soziologen sind sich einig. Menschen mögen enge Kontakte, Freunde zu haben. Angenommen sich zu wissen, Vertrauen zu haben zu jemandem, alles sagen zu dürfen. Und wisst ihr, es gibt viele Menschen, die haben das nicht. Viele Menschen haben das nicht. Sie haben nur gute Bekannte. Ich habe mal in meinem Religionsunterricht gesagt, als wir Thema Freundschaft durchgenommen haben, wie viele Freunde hast du? Und da schoss einer raus, 400! Und ein anderer direkt von der anderen Ecke, Facebook-Freunde sind das ja nur. Und dann habe ich in der Definition dem jungen Kerl gegeben, was ich unter Freundschaft verstehe. Und dann muss der Kleinlaut zugeben, dann habe ich nur zwei. Wahrscheinlich zwei. Freunde ist jemand, der immer zu dir hält. Ein Freund ist immer, der versucht, den Durchblick zu bewahren, wenn du den Durchblick nicht mehr hast. Ein Freund ist auch jemand, der dir in den Hintern tritt, wenn du es nötig hast und nicht vorankommst. Ein Freund ist jemand, der neben dir steht wenn du traurig bist, und weint einfach mit dir und sagt nichts. Ein Freund ist jemand, der dich liebt und den beim letzten Atemzug, den du machst, bei dir ist. Und der deine Fehler verzeiht, wie wir es auch eben in der kleinen Geschichte gehört haben. Der größte Freund, den wir haben können, ist uns doch klar, wer das ist, oder? Es ist der, der gesagt hat, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin gekommen, dass sie nicht mir dienen, sondern dass ich ihnen diene und mein Leben gebe als Lösegeld für alle Menschen. In Johannes 15 lesen wir, Jesus ist gekommen, damit er sein Leben lässt für seine Freunde. Der größte Freund, den man haben kann, ist Gott selbst in Jesus Christus. Gigantisch. Und er sagt in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage. Oh nee, doch eine Bedingung hängt da dran. Was ist das denn für eine Freundschaft? Es hängt doch keine Bedingung an einer Freundschaft. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage. Was sagt er denn? Ich habe es mit einem Satz zusammengefasst. Glaubt an mich, vertraut mir. Und da sind wir wieder bei Freundschaft. Glaubt an mich, vertraut mir. Zwei Fragen dazu. Damit will ich auch schließen. Hast du diesen gigantischen Freund, Jesus Christus, als deinen Freund? Hast du ihn? Hast du ihn in deinem Leben, in deinem Herzen aufgenommen? Ist er dein Freund, der dich trägt, an den du dich wendest, der dir hilft, Zuspruch gibt und du bist in einer lebendigen, freundschaftlichen Beziehung mit ihm am Laufen? Ja, es wird, muss man sagen, es läuft auch. Wenn nicht, nimm ihn in dein Leben auf. Es gibt keinen besseren Freund. Die zweite Frage ist, die Freundschaft mit Jesus, den du als Freund kennst, ist diese Freundschaft eingeschlafen oder lebendig? Brennst du noch für ihn? Denkst du an ihn noch? Oder betest du nur, wenn es nötig ist, wenn es nicht anders geht? Lebst du für ihn? Freundschaft, habe ich gesagt, sagt die Bibel, haben wir gerade gelesen, ein Freund gibt sein Leben für seinen Freund. Jesus macht das und hat das auch für dich gemacht. Bist du auch in der Position, dein Leben für ihn zu geben? Das heißt natürlich nicht zu machen, sondern genau dieses Bewusstsein zu haben, ich gebe alles Jesus und investiere mich bei meinen Freunden hier in der Gemeinde. Da sieht man das vor allem. Lese die Bibel. Bete für meine Gemeinde und für Nöte und für die Anliegen. Denk mal darüber nach. Hoffentlich wieder dran ist für den einen und anderen, diese Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Und ich möchte an der Stelle, dass ihr ehrlich seid und mit uns beten. Vater im Himmel, danke für die Freundschaft, die du durch Jesus Christus uns anbietest. Wer kann schon sagen, dass er Gott zum Freund hat? Das mächtigste Wesen im Universum, der, der mir das Leben gegeben hat, der es nur gut meint und der sein Leben gegeben hat durch Christus, damit wir leben können. Herr Jesus, du hast uns zwei Fragen gestellt. Einmal, dass du uns aufforderst, wenn wir dich noch nicht als Freund haben, als Herrn und Erlöser in unserem Leben, dass wir dich aufnehmen können. Schenke denen die Menschen, die hier sitzen, die das noch nicht getan haben, dass sie den Mut haben, das zu tun, die Einsicht auch dazu haben. Zieh du sie zu dir. Denn was kann Besseres passieren, als dass wir dich zum Freund haben, zum Herrn und Erlöser, der unser Leben leitet, erfrischt, ja, Hoffnung schenkt. Und denen, die jetzt wissen, oh Mann, meine Beziehung zu Jesus ist verflacht, die Freundschaft wirklich in den Keller gegangen. Herr, schenk du heute, an diesem Morgen, dass wir uns neu ausstrecken nach dir und sagen, Herr Jesus, so kann es jetzt nicht mehr weitergehen. Hilf mir, schenk mir Gnade, vergib mir. Und nun möchte ich mit dir zusammen powern. Mein Leben sollst du wieder Gestalt annehmen, sollst du wieder Einfluss nehmen und somit auch Einfluss nehmen in diese Gemeinde, dass sie noch lebendiger wird, als wie sie schon ist. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass du uns das gibst, was wir brauchen und nicht nachtragend bist. Im Namen Jesu Christi. Amen.